Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was wurde in den vergangenen Wochen nicht über den Heiligabend diskutiert? Kaum eine Zeitung, die nicht eine neue Umfrage veröffentlichte, wie man es jetzt mit den Gottesdiensten machen sollte. Und die aufgeführten Meinungen, die waren oft maximal entgegengesetzt. Die einen sagten: Also wenn die Kirche Gottesdienste wieder ausfallen lässt, wie an Ostern, dann braucht sie sich nicht mehr zu wundern, wenn sie keiner mehr ernst nimmt. Und die anderen sagten, also wenn die Kirche an Heiligabend Gottesdienst feiert und keinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leistet, ja, dann braucht sie sich nicht zu wundern, wenn sie keiner mehr ernst nimmt. Jetzt ist dieser heilige Abend vorbei und das Thema Gottesdienste in der breiten Medienöffentlichkeit auf jeden Fall erstmal wieder durch. Und was bleibt jetzt? Was bleibt jetzt von diesem großen Fest? Ein Theologe hat einmal gesagt, Weihnachten hat Konsequenzen. Hoffentlich sind die Konsequenzen in diesem Jahr nicht steigende Infektionszahlen. Da lieber doch nur ein voller Magen oder die Erinnerung an heimelige Stunden oder auch die Wehmut, weil es anders war als sonst. Aber diese Art von Konsequenzen hat Helmut Gollwitzer, der Theologe, nicht gemeint. Ihm ging es vielmehr um das, womit sich auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien beschäftigt. Im 4. Kapitel, da schreibt er seine Weihnachtsgeschichte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. So also klingt die Weihnachtsgeschichte auf paulinisch. Nicht ganz so geschmeidig wie die Worte aus dem Lukasevangelium, aber mindestens genauso gehaltvoll. Als aber die Zeit erfüllt war, so beginnt Paulus seine Worte. Die Zeit ist erfüllt. Das heißt, was bisher geschah, was bisher war, das ist an sein Ziel gekommen. Und mit Weihnachten beginnt etwas Neues. Weihnachten ist ein Einschnitt in die Weltgeschichte. Als erste Konsequenz daraus teilen wir seitdem die Geschichte neu ein. In eine Zeit vor Christi Geburt und in eine Zeit nach Christi Geburt. An diesem Übergang von der alten in die neue Zeit sendet Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist Weihnachten. Kurz und knapp zusammengefasst. Mehr drumherum braucht es für Paulus nicht. Er geht lieber gleich mitten rein in die Frage: Ja, und was bedeutet das jetzt? Und er kommt zu dem Schluss: Christus kommt in die Welt, damit auch wir die Kindschaft Gottes empfangen. Wir sind nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Das ist die zweite Konsequenz von Weihnachten. Durch das Kind in der Krippe werden wir zu Gottes Kindern und Erben. Wir erhalten Anteil an allem, was ihm gehört. Und dadurch wird die Sache tatsächlich spannend. Fast wie bei einer Bescherung am Heiligen Abend. Schließlich ist ein Erbe ja auch so eine Art Geschenk. Was aber verbirgt sich hinter dieser göttlichen Erbmasse? Welche Geschenke hat Gott für uns bereit? Wenn man das kurz zusammenfassen möchte, dann könnte man sagen, dieses Erbe besteht aus drei Dingen: Leben, Liebe, Wahrheit. Das nenne ich eine schöne Bescherung. Das sind mal Geschenke. Leben. Leben zum Beispiel. Das nimmt man gerne an, vor allem dann, wenn es sich um ewiges Leben handelt. Nicht mehr und nicht weniger liegt nämlich als Verheißung im Kind in der Krippe. Ewiges Leben, das schlägt man nicht aus. So wie man ein Haus am See oder ein paar Goldbarren auch nicht ausschlagen würde, wenn man es als Erbe angetragen bekommt. Beim Erbteil Liebe wird das Ganze schon ein bisschen komplexer. Da muss man die Sache etwas differenzierter betrachten, denn Liebe, die man empfängt, die ist wunderbar. Aber Liebe, die man geben muss, die kann durchaus anstrengend sein. Liebe, die man schenken soll, womöglich auch denen, mit denen man nicht so ohne weiteres kann, das ist eine echte Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob ich das haben will, dieses Erbteil, und was daraus machen will. Das ist doch eine Zumutung. Liebe, bedingungslos. Empfangen ja, aber geben? Das Geschenk der Liebe, es fordert uns heraus, weil es uns in die Verantwortung nimmt. Und so ähnlich ist es auch mit dem Geschenk und dem Erbstück der Wahrheit. Dieses Erbe können wir nämlich nie endgültig in Besitz nehmen. Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, wir haben Anteil an dieser Wahrheit, aber wir selbst sind nicht Wahrheit. Und wir haben Wahrheit schon gar nicht gepachtet. Wir müssen uns immer wieder neu auf die Suche nach Wahrheit machen. Aber Christus gibt uns eine Ahnung davon, was Wahrheit ist. Alles in allem ist also dieses göttliche Erbe kein Erbe, das wir jetzt nach Lust und Laune verprassen könnten. Auch kein Erbe, das wir irgendwo auf eine Bank legen und dann sagen, habe nun Seele guten Mut, so wie der reiche Kornbauer, den wir vom Erntedankfest her kennen, jetzt muss ich nichts mehr tun. Nein, dieses Erbe fordert uns heraus. Auf der einen Seite schenkt uns dieses Erbe natürlich alles, was wir brauchen. Aber auf der anderen Seite nimmt es uns eben in die Pflicht. Es bleibt eine Aufgabe. Weihnachten ist nicht mit dem wohligen Gefühl am heiligen Abend vorbei. Weihnachten hat Konsequenzen. Wie diese Konsequenzen weiter aussehen, das kommt für mich in dem Bild des Malers René Magritte zum Ausdruck. Dieses Bild haben Sie am Eingang bekommen. Auf diesem Bild, wenn Sie es zur Hand nehmen, da sehen Sie einen Maler, der ganz konzentriert mit seinem Blick auf seinem Modell ruht. Ein kleines weißes Ei. Links vor ihm liegt es auf dem Tisch. Ich gebe zu, ein Ei ist nicht gerade ein weihnachtliches Symbol. Wir verbinden es eher mit einem anderen großen Kirchenjahresfest, Ostern. Aber ich habe jetzt dieses Bild nicht ausgewählt, um heute mit einem Aufwasch auch noch die ausgefallenen Ostergottesdienste nachzuholen. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber für mich passt dieses Bild trotz des Eis gut zu Weihnachten, weil es hier auch um eine Geburt geht. Während der Maler das vor ihm liegende Ei genau studiert, malt seine rechte Hand wie von selbst auf die Leinwand. Er muss gar nicht hinschauen. Auf der Leinwand erscheint aber kein Ei, sondern ein Vogel. Es ist der Vogel, der aus diesem Ei schlüpfen könnte. Magritte malt nicht einfach ab, was ihm vor Augen ist, er malt über das Sichtbare hinaus. Er sieht, was daraus werden kann. Ohne dass er zuerst das Ei aufklopfen muss und es erforschen muss. Ohne dass er abwarten muss, bis das Vogelküken geschlüpft ist. In seinem Inneren, in seinem Geist offenbart sich dem Maler bereits ein neues Bild. In seinen Gedanken wird eine neue Wirklichkeit geboren. Deswegen ist für mich dieses Bild eine Art weihnachtliches Glaubensbild. Ein Bild, das auch unser Predigtwort spiegelt. Das Ei, es steht für alles, was uns im christlichen Glauben erzählt und gelehrt wird. Der Vogel auf der Leinwand, der steht für alles, was aus diesem Glauben erwachsen kann. und der Ort der Verwandlung vom Gehörten zum Geglaubten, vom Wort zur Tat, ist das Herz, ist unsere Seele. Ich gebe zu, so wie dieser Maler würde ich gerne sein, als Christ. So wie dieser Maler möchte ich den Blick nicht vorschnell von den Glaubensdingen wieder abwenden. Also nicht Weihnachten vorbei, nächstes Thema, Silvester steht vor der Tür, sondern den Blick weiter darauf behalten. Genau hinsehen, hinhören, mehr zu sehen und mehr zu hören, als zuerst vor Augen ist. Dranbleiben und eben nicht dieses ja manchmal befremdliche Weihnachtsfest schnell hinter mich bringen und dann wieder zum Alltag zurückkehren, sondern überlegen, was daraus werden kann. Die Konsequenz von Weihnachten ist, dass wir diese Welt mit anderen Augen sehen können. Das Kind in der Krippe ermöglicht mir Weitblick. Es lässt mich erkennen, wie das Leben noch sein könnte. Es lässt mich erkennen, was ich zu diesem anderen Leben beitragen kann. Am besten ganz automatisch, wie von selbst, so wie die Hand des Malers auf seiner Leinwand. Interessanterweise malt dieser Maler ja auch nicht irgendeinen Vogel. Wir sehen dort keinen stolzen Adler und auch keinen mystischen Raben oder keine zauberhafte Eule, sondern eine Taube. Das Symbol für den Frieden, das Symbol für den Heiligen Geist. Und es sieht so aus, als würde die Taube beim Maler zur Landung ansetzen, als würde sie bei ihm landen wollen. Diese Taube ist im Anflug. Die Taube als Bringer des Geistes Gottes und als Symbol des Friedens. Frieden gehört ja auch zum Heiligen Abend mit dazu. Nicht unbedingt immer in allen Familien, aber in der Weihnachtsgeschichte auf jeden Fall. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Das ist die nächste Konsequenz, von der wir an Weihnachten hören. Frieden auf Erden soll sein, weil dieses Kind in die Welt kommt. Das stellt mich wiederum vor die Frage, wie kann ich denn zum Friedensbringer werden in dieser Welt? Bin ich bereit, das meine dazu zu tun, damit Friede werden kann und Weihnachten nicht ohne Konsequenzen bleibt? Als ich über den Frieden nachgedacht habe, da ist mir ein Mann in den Sinn gekommen, der für diesen Frieden ganz besonders steht. Sie kennen ihn alle, Nelson Mandela. Der erste schwarze südafrikanische Präsident, Friedensnobelpreisträger, 27 Jahre in Haft wegen seiner politischen Ideen, dass die Menschen nicht getrennt werden sollen nach Rassen und Farben und sozialer Ungerechtigkeit. Einer, der für sozialen Frieden eingetreten ist. Und nachdem er nach 27 Jahren aus dem Gefängnis freigekommen ist, da hat er seinen Peinigern die Hände gereicht. In seiner Präsidentschaft, da zeichnete er immer wieder ein Bild von einer friedlichen Nation. Und die Begründung, wie man eine friedliche Nation werden kann von ihm, die war höchst interessant. Diese Grundlage dafür war für ihn in seinem Glauben begründet. Er sagte nämlich, wir sind alle Kinder Gottes. So wie Paulus es im Predigttext beschreibt. Wir sind alle Kinder Gottes und dadurch Erben. Und das verändert uns. In einer seiner Reden, da sagte er, du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dann dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen. Eine Herrlichkeit, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem von uns. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, dann geben wir damit unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wir sind Kinder Gottes. Ein Licht wohnt in uns, das nicht mit den Kerzen am Christbaum wieder ausgeblasen wird. Ein Licht, das uns leuchtet und das anderen leuchten kann. Paulus schreibt: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit wir die Kindschaft empfingen. Und damit wir als seine Erben dem Leben, der Liebe und der Wahrheit dienen und damit diese Welt in ein neues Licht tauchen. Weihnachten hat Konsequenzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.